zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz großer Bedenken des Gesundheitsministeriums und vieler anderer konnte am 14. Mai die Premiere des Passionsspiels stattfinden und damit die Reihe der über 100 Aufführungen eröffnet werden. Am Vormittag begann der Tag mit einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst im Passionstheater. Kardinal Karl Marx und Reinhard Marx, Entschuldigung. Und Landesbischof Bedford Strom standen ihm vor und predigten im Dialog. Direkt im Anschluss wurde eine große Zahl von Oberammergauern geehrt, die sich in den vergangenen Jahren um das Spiel verdient gemacht hatten. Um 14 Uhr begann dann der erste Teil des Spiels. In der Pause gaben Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit dem Bürgermeister Andreas Rödel einen großen Empfang in einem eigens aufgestellten Zelt für über 900 Leute. Prominenz aus Politik, Kultur, Kirche und Wirtschaft waren hier versammelt. Viele Gesichter konnte man sehen, die aus dem Fernsehen oder aus den Zeitungen bekannt sind. Angenehm kurze Reden würzten das ausgezeichnete Essen und die rege Unterhaltung. Wohldurchdacht schienen die Tischordnungen zusammengestellt. Menschen sollten zusammengebracht werden, die sich sonst kaum treffen würden. Ich wurde zum Beispiel mit der bayerischen Prominenz der Grünen an einen Tisch gesetzt. Wir hatten sehr, sehr interessante Gespräche. Der zweite Teil des Spiels verlief dann wie der erste mit großer Präzision, spannend und erhebend bis tief in die Nacht. Die Premiere war ein großer Erfolg. Viele Presseleute waren da, unaufdringlich und doch omnipräsent. Alles schien geplant und lief doch so selbstverständlich, als wäre es alltäglich. Prominent und doch wieder gewohnt, ländlich einfach und doch hochkultiviert. Selbstbewusst und doch wieder bescheiden. Der Rahmen des Spiels war gleichermaßen beeindruckend wie das Spiel selbst. Er inszenierte etwas Besonderes, ja. Die Oberammergauer Passionsspiele sind im Reigen der Passionsspiele wohl unbestritten etwas Besonderes. Wo liegt die Ursache dafür? Warum kommen so viele Prominente, zumindest Süddeutschlands? Warum kommen Tausende aus aller Welt? Ich denke, das liegt zum einen an den Oberammergauern und ihrem Verhalten zum Spiel, zum zweiten am Charakter des Spieles selbst und zum dritten gegenwärtig wohl auch an dem, was die letzten Inszenierungen an Botschaften ausgestrahlt haben. Lassen Sie mich zu den drei Aspekten einige Anmerkungen versuchen. Zunächst im ersten Teil die Oberammergauer und ihre Passion. Es heißt nicht die Passion in Oberammergau, sondern der Passion. Das Passionsspiel, so erscheint es einem Fremden, liegt für viele Oberammergauer im Zentrum ihrer Interessen. Alle kennen die Geschichte und fühlen sich ihr verpflichtet. Für ganz viele bietet die Passion einen Gewinn, sei es geschäftlich, sei es ideell, oder auch nur das Ansehen betreffend. Ich möchte an 5 Punkten festmachen, was für die Oberammergauer dieses Spiel oder für viele in Oberammergau dieses Spiel bedeutet. Das ist zunächst die Geschichte und die Intention. Wir haben schon gehört, das Spiel geht zurück auf ein Gelübde. Im Jahr 1633 wütete die Pest in der ganzen Gegend. Schlimmer als Corona heute, da es ja überhaupt keine medizinischen Mittel gab und ein Gesundheitssystem im heutigen Sinn nicht existierte. Die Pest kam durch einen von auswärts nach Hause gekommenen Mitbürger in den Ort. Die Leute suchten Zuflucht im Gebet und gelobten: Wenn das Sterben aufhört, spielen wir alle 10 Jahre das Spiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung unseres Herrn. Tatsächlich ist von diesem Tag an niemand mehr gestorben an der Pest. Und so spielen die Oberammergau seither alle 10 Jahre die Passion Christi. Das war zunächst ein rein religiöses Interesse. Zur Erinnerung an die Rettung aus großer Not, die Leidensgeschichte Jesu spielen, basiert auf der Erkenntnis, Leiden und Sterben erscheinen ja menschlich sinnlos, bekommen aber durch Jesu Leiden und Sterben eine andere, denn eine nur zerstörende Qualität. Sie sind der Weg zur Auferstehung, der Weg in eine neue Qualität des Lebens. Auferstehung empfanden die Leute damals, als sie, die in Todesangst lebten, eine plötzliche Wende erfuhren. Und so spielen sie und spielten sie aus Dank. Ein zweites, die Passion als Einnahmequelle und als Träger des Ansehens. Immer mehr kamen die Leute von Anfang an schon aus den umgebenden Orten und ab der Mitte des 18. Jahrhunderts auch immer mehr von weit her. Die Oberammergauer waren arm, die Landwirtschaft warf nicht viel ab. Die seit lange gepflegte zusätzliche Einnahmequelle, nämlich die Schnitzarbeiten, mussten mühsam vertrieben werden. Diese konnte man nun denen, die zum Spiel kamen, vor Ort anbieten. Dazu mussten jene, die von weit her kamen, hier Quartier nehmen und auch essen. Das Hotelgewerbe und Gastronomie waren also zwei zusätzliche Einnahmequellen. Und dann kamen am Ende des 18. Jahrhunderts noch viele Touristen, nicht nur zur Passion, sondern auch zu anderen Zeiten. Dieser Tourismus begann ja Ende des 18. Jahrhunderts, besonders in der Schweiz. Engländer kamen, bewunderten und bestiegen die Berge, waren aber auch angezogen von der Bevölkerung, die man als naturnah, urwüchsig und vor allem freiheitsliebend einstuften. Siehe den Volkshelden Wilhelm Tell. Die Elbler lassen sich von keinem Fürsten unterdrücken. Sie sind nicht verhätschelt von zivilisatorischem Schnickschnack. Sie gehen ihre Wege in harter Arbeit und pflegen eine Volkskultur, die dem verspielten, teilweise als pervers empfundenen Rokoko-Getue haushoch überlegen sind. An diesem Image partizipierten die Oberammergauer. Die Qualität ihres Spieles sprach sich herum und die Menschen kamen. Im 19. Jahrhundert immer mehr und immer mehr. Der Spielplatz war zu klein. Bis dato, also fast 250 Jahre, hatten die Oberammergauer auf dem Friedhof bei der Kirche gespielt. Doch dann verlegten sie das Spiel an den Platz, an dem heute das Passionstheater steht. Im Jahre 1900 haben sie dieses geschaffen. Das so lange dauernde Spiel von 2x3 Stunden im Freien war doch immer wettergefährdet. Das Haus machte es wetterunabhängig. Von Anfang an hatte das Spiel im Denken und Fühlen der Oberammergau jene Bedeutung gehabt, wie es auch heute noch der Fall ist. Und das ist das dritte Element. In Oberammergau dreht sich alles um das Spiel. Es ist ein Spiel aller am Ort. Es ist nicht das Spiel der Kirchgemeinde. Es ist das Spiel der bürgerlichen Gemeinde. Der Bürgerrat ist also zuständig für alles, nicht der Kirchenrat. Deshalb können auch alle mitspielen, die am Ort geboren sind und die hier leben. Als es nur Katholiken gab, war klar, dass alle Spieler eben Katholiken sind. Als die Protestanten kamen, wurden sie auch hinzugenommen, wenn auch mit etwas Diskussion. Und da heute auch Muslime hier leben und einige schon hier geboren sind, gehören sie auch zum Spiel. Und selbstverständlich gehören damit auch jene, die der Kirche oder den Kirchen den Rücken gekehrt haben und noch nie der Kirche angehörten oder die sich zu keiner Religion bekennen, auch dazu. Die Passion ist das Spiel aller in Oberammergau. Da ist Vorschrift, alle Mitwirkenden müssen Oberammergauer sein oder mindestens 12 Jahre hier wohnen oder gewohnt haben. Und so spielen beim gegenwärtigen Spiel auch einige Muslime mit, die aber eben schon Oberammergauer sind. So einer der beiden Judas-Darsteller Und vor allem der zweite Spielleiter, Abdullah Kenan Karaka. Die Regie des Ganzen führt Christian Stückel, ein gelernter Bildhauer, ein Mann genialer Ideen und großer Führungsqualität. Die stehenden Bilder und die Entwürfe der Bühne und der Kostüme entwarf, wie schon 2000 und 2010, Stefan Hagenauer, ein Oberammergauer Schreiner mit einem genialen Kunstsinn, der inzwischen auf großen Bühnen Bühnenbilder gestaltet. Für das neue Spiel hat er die Bühne umgebaut. Sie haben vorher das Bild von 2010 noch gesehen. Sie werden sehen, das neue Bühnenbild ist viel, viel schöner, einheitlicher, sodass eine stilistische Einheit auch erzielt werden konnte. Die Musik organisiert und leitet und komponierte einige Passagen neu in hoher Professionalität der Oberammergauer Markus Zwink, der sich die Dirigate mit einer Kollegin und einem Kollegen teilt. Als noch alle und fast alle Bürger katholisch waren, war es natürlich selbstverständlich, dass der katholische Pfarrer als Theologe oder die Patres von Ettal eine führende Rolle spielten bei der Gestaltung des Textes oder auch der Regie. Doch sprachen immer die politische Gemeinde und damit auch die gewählten Vertreter entscheidend mit, zumal wenn irgendwelche Änderungen anstanden oder geplant wurden. Und wenn es auch innerhalb dieser Gemeinde Spannungen und Rivalitäten gab und gibt, das habe ich sehr, sehr intensiv mitgekriegt, die Mehrheit entscheidet. Die Gemeindevertreter wählen den Spielleiter und die Truppe, die alles organisiert. Bei der Wahl der Rollen hat allerdings zumindest die letzten Male der gewählte Spielleiter das letzte Wort. Ein viertes Element ist noch bedeutend. Wenn der Pfarrer, wie schon gesagt, früher auch immer für Spiel Bedeutung hatte und Einfluss nehmen konnte, war dies nie unhinterfragt. Es konnte auch zu Konflikten kommen mit der Kirche. Und seit der Zeit, als immer mehr Menschen aus aller Welt kamen, hat nicht nur der Ortspfarrer als Theologe seinen Platz gegeben, sondern der Bischof als der zuständige Glaubenshüter sprach eine Missio Canonica aus, die dem Spiel gleichsam eine offizielle Note gab und die vor allem weltweit als Empfehlung verstanden wurde und damit sehr werbewirksam war. Im Jahre 1970 kam es nun zu einem großen Konflikt zwischen den Oberammergauern und dem Münchner Kardinal Julius Döpfner, dem Repräsentant der Bayerischen Kirche. Im Spiel gab es viele Passagen, wie bei auch anderen, wir haben es schon gehört, die man als antisemitisch deuten konnte. Döpfner verlangte nun, dass diese Passagen verändert werden. Das Spiel sollte die Erkenntnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils berücksichtigen, dass wir Katholiken das Judentum in anderem Licht sehen müssen, als dies sich in der Geschichte entwickelt hatte. Doch da kam die Oberammergauer Mentalität durch. Von außen lassen wir uns schon gar nichts sagen, auch nicht von einem Kardinal. Die Folge war, der Kardinal verweigerte die empfehlende Missio Canonica, das heißt, er bekundete damit, wir, die offizielle katholische Kirche, steht nicht mehr hinter diesem Spiel. Das zeigte sich nicht als förderlich. Die Besucherzahl ging empfindlich zurück. Und so verhandelten die Oberammergauer mit dem Nachfolger des Kardinals. Sie erreichten für die nächsten Spiele einen Modus vivendi. Da die örtlichen Pfarrer, inzwischen gab es neben dem katholischen auch einen evangelischen, sich in vielem gar nicht einig waren, was die Sache sehr behinderte, einigte man sich und auf diese Weise wurde auch dieses Problem der Pfarrer vor Ort elegant gelöst, auf folgenden Modus. Die Gemeinde schlägt dem Bischof von München-Freising drei Theologen vor, die sie sich als Berater vorstellen können. Der Bischof wählt in Absprache mit dem evangelischen Landesbischof einen von diesen dreien aus und beauftragt ihn als kirchlichen Berater, der eben dahingehend berät und darauf achtet, dass die Kirche das Spiel empfehlen kann. Er hat nicht Einfluss zu nehmen auf das Spiel und auf die Regie, sondern er soll nur darauf achten, dass es eben kirchlich, evangelisch, katholisch, theologisch stimmt. Seit dem Jahr 2000 bin ich dieser Berater von den Kardinalen Wetter und Marx berufen. Und da die Vorbereitung immer schon 3 Jahre vor der Premiere intensiv beginnt, bekomme ich also seit 1997 mit, was dieses Spiel hier für eine Rolle spielt. Da im Jahr 2000 noch jede Veränderung vom Gemeinderat genehmigt werden musste, jede Textveränderung und jede Regieveränderung musste der Gemeinderat mehrheitlich gutheißen. Es gab im Gemeinderat 3 Parteien, die absolut Konservativen, die absolut Progressiven und die mal so, mal so. Damals hat Christian Stückel, der von 90 schon gewählt wurde, damals noch ganz jung, zusammen mit Otto Huber große Veränderungen im Text, in den stehenden Bildern und auch im inszenatorischen Bereich vorgehabt. Konnte ich damit als theologischer Berater und praktisch theologischer Hinweiser nicht nur die kirchlich-theologischen Belange einbringen, sondern in höherem Maß einiges dazu beitragen, dass die Neuerungen theologisch einsichtig wurden und auch denen, welche die traditionellen Szenen wichtig waren, helfen zu verstehen. Es war damals nicht einfach, also jede Veränderung musste abgestimmt werden und ich wurde dann immer aufgefordert, meinen Beitrag zu leisten und konnte da ganz vieles einsichtig machen, sodass Mehrheiten sich abstimmten. Bei 92 Stellen, ich sage jetzt aus dem Protokoll, 92 Stellen war keine Einigung möglich. Dann wurde ich als Schlichter eingesetzt. Ich sollte entscheiden und von den 94 waren es, konnte ich entscheiden, mal so, mal so. Und 2 musste der Gemeinderat abstimmen, weil da keine Einigung möglich war. Die sind aber dann 2010 und 2020 nicht mehr dabei. Denn 2010 gab es auch Neuerungen zu besprechen. Aber das hatte der Gemeinderat dem Spielleiter damals große Freiheiten gegeben. Man hat gemerkt, das ist alles zu kompliziert. Und meine Rolle beschränkte sich auf Beratung an einigen Stellen, wie dies auch 22 in noch geringerem Maße vonnöten war. Denn Stückel selbst ist theologisch sehr versiert und hat als genialer Regisseur faszinierende Ideen, die sich in die kirchlich-theologischen Vorstellungen gut einbinden lassen. So viel also zu dem Spiel. Alle sind Träger des Spiels. Nicht die Kirchgemeinde katholisch oder evangelisch, nicht andere, alle. Und noch ein 5. Element zu den Oberammergauern. Das Spiel färbt ab. Was von den Oberammergauern noch gesagt werden muss, sie sind nicht nur die urwüchsigen, selbstbewussten Elbler, sondern viele am Ort haben eine Spielleidenschaft. Das heißt, sie haben den Willen, sich künstlerisch auszudrücken und damit dem Alltäglichen Qualität zu geben. Nicht nur im Bereich des Schnitzens, sondern auch im Bereich des Spielens, des Singens und so weiter. Das scheint vererbt zu sein. Vom Kindergarten an bereiten sich viele auf das Spiel vor. Durch Stimmbildung, Sprecherziehung, durch Singen, vor allem einiger sehr eingängiger Passionslieder und vielem mehr. So können wir zusammenfassend sagen, das Passionsspiel in Oberammergau ist getragen vom Willen der Oberammergauer, dem Gelübde zu entsprechen, für die uns wie aus aller Welt kommenden ein perfektes Spiel zu bieten, dabei auch an die Hotellerie und im Gastgewerbe zu verdienen, die Schnitzwerke zu verkaufen, den Tourismus über die jeweilige Passionsjahre hinaus zu fördern und vor allem den Namen Oberammergau in aller Welt zu erhalten. Dies erreichen sie nicht nur durch das bisher schon Gesagte, sondern auch durch eine perfekte und langfristige Werbung. Zum Beispiel werden beim Pestspiel, das je ein Jahr zuvor aufgeführt wird, nicht nur die Spieler getestet, sondern es wird auch schon weiträumig auf die Passion hingewiesen und sehr für das Pestspiel geworden. Oder das öffentliche Bekanntgeben des Datums, an dem die mitspielenden Männer sich nicht mehr rasieren dürfen, lenkt überregional das Interesse schon auf das Spiel. Alle lächeln, aber es wird erinnert. Und noch viele andere medienwirksame Meldungen erwirken das öffentliche Interesse, nicht nur in der Region. So viel zu den Besonderheiten in der Oberammergauer Passion. Ein zweiter Faktor, der für das weltweite Interesse an der Passion verantwortlich ist, dürfte der besondere Charakter des Spieles sein. Das ist mein zweiter Teil. Es ist ein Mysterienspiel, das in dramatischer und zugleich meditativer Weise die Passion Jesu darstellt. Es gab und gibt in Europa und in der Welt immer noch viele Passionsspiele, wie wir eben gehört haben, sehr eindrücklich. Aber das Oberammergau unterscheidet sich von den anderen, wie mir scheint, durch vier im Spiel selbst liegende Besonderheiten. Das ist zunächst die Dramatik. Mehr als diesmal nur 600, wegen der Corona, weil viele Angst haben, nicht mehr mitzumachen beim Volk, aber sonst vor der Corona-Zeit 1000 erscheinen einige Male gleichzeitig auf der Bühne. Die Szenenfolge ist so gestaltet, dass selbst bei dem, der den Inhalt bis ins Detail kennt, noch Spannung aufkommt. Wortkombinationen überraschen, Szenenfolgen lassen Zusammenhänge ahnen. Bekanntes wird durch Verfremdung zur Überraschung. Das ist das eine Element, die Dramatik. Sie werden das merken, die Szenen sind in sich dramatisch, überraschend. Ein zweites, die meditativen, ruhigen Zwischenszenen, die dem Gemüt Raum geben, zu verweilen und das Gesehene und Gehörte als für sich bedeutend erkennen zu lassen. Solche Ruheräume entstehen zum Beispiel durch die sogenannten lebenden Bilder, es sind 11 bei der jetzigen Inszenierung. Da werden verwandte Geschehnisse aus früherer Zeit, also aus dem Alten Testament, von lebenden Menschen in der Hinterbühne inszeniert, die sich wie auf einem gemalten Bild stumm in Pose aufstellen. Diese Bilder sind zugleich deutende Hinweise für die szenischen Darstellungen, ordnen sie also in die Heilsgeschichte ein und lassen somit große Zusammenhänge ahnen. Bei den jetzigen Bildern, die faszinierend von Hagenauer gemacht sind, ist oft nicht sofort ersichtlich, was die Szene darstellt. Da rate ich Ihnen, schauen Sie ins Heft rein. Wenn Sie die Überschrift des Bildes sehen, dann ist Ihnen sofort klar, was es darstellt. Aber mich als Dreiviertel der Profi ansehen darf, bin auf einigen Bildern nicht draufgekommen, wenn ich nur hingeschaut habe. Man muss das Thema wissen, dann ist alles klar. Vor allem die gleichzeitig ertönende Musik und die meditativen Texte des Chores verstärken diese Ruhezonen. Und damit die anrührende romantische Musik, das ist das dritte Element, gibt dem Ganzen den Charakter eines Oratoriums. Vor allem diesmal ist der Chor und Orchester sehr perfekt. Und sie stammt von einem damals noch jungen Lehrer, Rocco Stedler. Für neu inszenierte Teile der letzten drei Aufführungen hat Markus Zwink, der gegenwärtige musikalische Leiter des Chores und des Orchesters, sie in großen Passagen ersetzt. Und zum Teil, wie nach meinem Urteil, wirklich sehr kompetent ersetzt. Und das vierte entscheidende Element ist der Text. Den Grundtext des letzten Spieles hat der Oberammergauer Pfarrer Josef Deisenberger um das Jahr 1862 geschrieben. Wir haben davon schon gehört, der sich Passagen aus anderen Vorgängertexten, vor allem dem Augsburger Text, genommen hat. Aber er hat ihn doch damals sehr stark verändert und sehr stark nach der johannäischen Theologie hin orientiert. Er wurde in den folgenden Aufführungen immer nur leicht abgewandelt. Doch für die letzten drei Aufführungen wollte Stückel, seit 1990 Spielleiter, größere Passagen verändern. Und 2000, nach meiner Schätzung über den Daumen, waren ungefähr 60% verändert vom Text, vom Deisenberger Text. Das brachte natürlich in Oberammergau viel Diskussionen und Auseinandersetzungen. Und wie ich schon gesagt, hier konnte ich als Berater wenig mithelfen, die Sinnhaftigkeit der Änderungen zu begründen. Und gleichzeitig konnte ich eben auch die Anliegen derer, die traditionell den alten Text wollen, etwas einbringen und auch ihnen helfen, das Ganze zu verstehen und vor allem mit zu unterstützen. Auch die aktuelle Inszenierung kennt neu gefasste Textteile, die Christus stückeln, wie schon bei den letzten drei Aufführungen, oftmals noch während der Proben neu formuliert. Er macht ja die Regieanweisungen im Text sind relativ gering. Aber wenn er auf die Bühne springt, dann spielt er jedem seine Szene vor. Und da merkt man dann auch, und da er Hochdeutsch etwas gebrochen spricht, kommt das immer im Dialekt rüber. Da merkt man nicht nur die Farbigkeit, die größere Farbigkeit, die das Dialekt gegenüber dir herrscht, sondern da merkt man auch, wie faszinierend er sich einbinden kann. Und ich war in den letzten Proben oft dabei und muss einfach sagen, der spielt jede Rolle besser als der sie spielt. Wie gesagt, er hat dabei manches nochmal umformuliert und er hat sich dabei neben Mitbeteiligten über Ramagan auch beraten lassen, vor allem von den Vertretern jüdischer Organisationen, die man seit 1990 eingeladen hat. Und das ist weltweit nun einmalig. Seit 2000 bin ich auch dabei. Die drei größten jüdischen Weltorganisationen haben jeweils einen Rabbi, einen Theologen geschickt, Leute von höchster Qualität, die das katholische und evangelische Christentum mindestens so gut kennen wie die meisten unserer theologischen Professoren und die das Interesse haben am Oberammergauer Spiel, dem sie Weltcharakter zuschreiben. Und einer der Vertreter hat mir gesagt, wir wollen, dass in Oberammergau das religiöse und kulturelle Judentum adäquat dargestellt wird. Und dass das, was in der Geschichte leider so schlimm sich auswirkte, wie wir heute schon gehört haben, dass man die jeweiligen aktuellen Juden als die eigentlichen Mörder Jesu dargestellt hat und damit die Pogrome von hier ausgingen, dass das eben nicht mehr passieren kann, sondern dass dargestellt wird, Jesus war Jude. Jesus wollte das religiöse Judentum erneuern. Die Apostel waren Juden. Die jüdische Situation von damals soll adäquat dargestellt werden. Und so konnte in den letzten Aufführungen deutlicher als bei Passionsspielen an anderen Orten gezeigt werden, eben Jesus war Jude. Das christliche Heilsgeschehen setzt die jüdische Heilsgeschichte fort, ja, ist Teil dieser Heilsgeschichte, sodass wir nicht trennen dürfen zwischen Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament ist für uns Christen hundertprozentig heilige Schrift, wie auch für die Juden. Das Neue setzt sie nur fort. Und im Spiel wird das mehrfach betont, besonders beeindruckend, wenn zum Beispiel jüdische Gebetstexte in hebräischer Sprache gebetet und gesungen werden. Einer für mich faszinierenden Szenen bei den zwei letzten Neuaufführungen sind, wenn Schma Israel von allen gesungen und gebetet wird. Das Gebet, das jeder Jude mindestens dreimal am Tag betet, das Gebet, das auch Jesus gebetet hat, und das in hebräischer Sprache gesungen von allen, es ist unheimlich beeindruckend. So viel zum besonderen Charakter des Oberammergauer Passionsspiels. Die Dramatik, die meditativen Elemente, die Musik und der Text in seiner jüdisch-christlichen Ausgewogenheit. Nur noch ein paar Anmerkungen zu den neuen Inszenierungen von 2022. Es war eine Zitterpartie. Als Christian Stückel am 6. Januar die im März 2020 wegen Corona abgebrochenen Proben wieder aufnehmen wollte, sagte ihm einen Tag zuvor der bayerische Gesundheitsminister, stellen Sie sich darauf ein, dass sie möglicherweise umsonst proben, das Spiel heuer wieder nicht stattfinden kann. Stückel und die Oberammergauer waren zuversichtlich und gleichzeitig auch sorgsam. Niemand durfte zur Probe auf die Bühne kommen, ohne vorher einen Test gemacht zu haben. Das war natürlich zusätzlich belastend, denn immer wieder war der eine oder die andere positiv, auch wenn sich nichts spüren oder kein Anzeichen der Krankheit zeigen konnte, gezeigt hat. Und dennoch hat alles geklappt. Es musste dann ganz viele Einzelproben nachgeholt werden, wenn ein Hauptdarsteller nicht da war und da sein konnte bei den Proben, die ja genau geplant sind. Vom 6. Januar bis zum 14. Mai war jeder Tag geplant mit 2 Probenabschnitten. So konnte also am 14. Mai, wie schon gesagt, die Premiere stattfinden. Bis Oktober wird es mehr als 100 Spiele geben. Und circa 500.000 Menschen werden diese Spiele erleben. Die verschobene Neuinszenierung aktualisiert die Dramatik des Geschehens in zeitgenössischer Weise. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das Publikum ist ein anderes als vor 20 und auch als vor 12 Jahren. Viele kennen die damals noch selbstverständlich bekannten theologischen Details nicht mehr, auch viele Katholiken und Protestanten. Die Fragestellungen haben sich verschoben und verschoben sich aktuell durch die gegenwärtige Corona-Erfahrung und den Ukraine-Krieg nochmals. Da das Passionsspiel die Botschaft von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi den Menschen als auferbauendes und bestärkendes Element vermitteln will, muss es die Ängste und Hoffnungen der heutigen Menschen aufgreifen. Und so kommen in der Darstellung von Leid und Tod in dramatischer Weise die Fragen von Sinn und Zukunft des menschlichen Daseins in den Blick. Die Neuinszenierung von 22 verdoppelt wichtige Elemente der Botschaft Jesu. Nicht nur für gläubige oder christlich sozialisierte Menschen, sondern auch für kirchenferne und nichtchristliche Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein paar Szenen seien angesprochen. Wie schon beim Spiel 2000 und noch mehr 2010 beginnt Jesus nach seinem Einzug in die Stadt und in den Tempel nicht sofort damit, die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel zu vertreiben, sondern er stellt sich zunächst als der Messias vor, der sein Volk religiös erneuern und die Gottesbotschaft ins Zentrum heben will. Dies geschieht von Anfang an in Auseinandersetzung mit den religiösen Autoritäten. Zitate aus den Reden Jesu, besonders aus der Bergpredigt, den Streitgesprächen mit den Pharisäern und den Klagen Jesu, sowie aus anderen biblischen Stellen, vornehmlich den Propheten, verdeutlichen diese seine Grundlinie. Daraus ergibt sich auch ein sozialer Anspruch, der ein Engagement für eine gerechte Gesellschaft einschließt. Jesus will dies aber nicht vordergründig politisch einlösen, sondern religiös. Was bedeutet, er will nicht die Strukturen, sondern die Herzen der Menschen verändern. Und erst nachdem die Grundbotschaft Jesu deutlich geworden ist, vertreibt er die Händler aus dem Tempel und reinigt damit das Heiligtum vom Kommerz und den weltlichen Geschäften. Besonders soll im Spiel auch die historische Situation spürbar werden, vor allem fühlbar sein. Das jüdische Volk war durch die römische Besatzungsmacht ja politisch und vielfach auch gesellschaftlich eingeschränkt. Von Anfang an erscheinen römische Soldaten fast bedrohlich und eine Spannung schwelt im Raum. Pilatus, der römische Statthalter, taucht schon vor dem Prozess auf und setzt den hohen Priester Kaiaphas unter Druck, dem zivilrechtlich die Ordnungsmacht ja anvertraut war. Pilatus bedroht ihn und wirft ihm vor, er würde nicht genügend achtsam sein. Er solle gefälligst im Umfeld der religiösen Aktivitäten noch sorgfältiger als bisher für die äußere Ruhe sorgen. Im Prozess selbst verspottet Pilatus in zynischer Weise Jesu Machtlosigkeit gleichermaßen wie die jüdische Religion als Ganze. Seht da, der Mensch heißt dann, schaut doch dieses Häuflein Elend an. Warum soll ich den hinrichten lassen? Der mag sich als König der Juden ausgeben, ist aber doch nur eine machtlose Figur, nicht wert überhaupt, sich mit ihm zu befassen. Innerhalb des Hohen Rates, der obersten religiösen Autorität, wird die Auseinandersetzung um Jesu Verurteilung heftig geführt als in früheren Aufführungen, noch heftiger als 2010. Damals waren nur zwei führende Hohen Ratsmitglieder für Jesus, jetzt sind es fünf. Die Anhänger Jesu treten verstärkt auf und argumentieren selbstbewusst gegen seine Feinde, unterliegen aber der Mehrheit. Auch die Figur des Judas ist in seiner Tragik nochmals verdeutlicht. Er ist der verratene Verräter. Kaiaphas täuscht ihn über die Folgen der Auslieferung. Judas will nur ein Treffen Jesu mit dem Hohen Rat erzwingen, damit Jesu Reich Gottes Botschaft politischer vorangetrieben würde, will also mitnichten Jesu Tod. Er bereut seine Tat und wirft das Geld, das man ihm nicht als Lohn, sondern als eine Zugabe aufgedrängt hatte, in den Tempel. Die Tragik des Judas liegt in seiner menschlich-religiösen Haltung. Er glaubt nicht an eine Vergebung, er kann sich selbst nicht verzeihen, er wartet von niemandem noch eine Hilfe und flieht aus Verzweiflung in den Tod. Der Mensch, dem selbst das Religiöse in erster Linie nur ein Element für eine politische oder sonstige irdische Aktivität gilt, begreift nicht den Kern der christlichen Botschaft vom Allerbarmer, der auch einem Verräter noch eine Chance gäbe. Und so verzweifelt Judas und erhängt sich. Anders Petrus. Auch er verrät Jesus, wenn auch nur aus taktischen Gründen. Die Inszenierung stellt den Verrat des Petrus parallel zum Verrat des Judas. Petrus verleugnet Jesus dramatisch, um sich nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Und als ihm sein Versagen bewusst wird, reut es ihn gleichermaßen wie den Judas. Er reagiert zunächst auch verzweifelt, zum Teil mit den gleichen Worten, die später dann Judas spricht. Aber er erinnert sich an Jesu Wort und an Jesu Handlung. Er glaubt an die Vergebung und geht erhobenes Hauptes von der Bühne. Einige andere Besonderheiten mögen einem Theologen oder Ihnen vielleicht auch auffallen, wie zum Beispiel eine Verfremdung des Vaterunser-Textes, wie auch die Verkürzung der Abendmahlsworte. Dadurch wird zwar der Charakter eines Paschamahles verstärkt, das spezifisch Christliche aber ausgeblendet, was einen kirchlich Sozialisierten irritieren mag. Und ich bekomme also ganz viele Mails und Schreiben, warum ich das zugelassen habe, dass nicht die Einsetzungsworte gesprochen werden, sondern stattdessen eine Pause dasteht. Die kirchlich sozialisierten Zuschauer werden dieses Fehlende automatisch ergänzen, denn sie hörten es ja bei jeder Messe. Für die anderen Nicht-Sozialisierten wird dadurch der Charakter des großen Gotteslobes spürbarer und sichtbarer. Besonders schwierig ist immer die Auferstehung-Inszenierung, da haben wir lange diskutiert. Heuer hat sich Stückel entschieden, einfach die Osternachtsliturgie einzusetzen. Jesus wird nach der Beweinung durch seine Mutter und die beim Kreuz gebliebenen Treuen in ein Tuch eingewickelt zu Grabe getragen. Aber das Grab ist nicht sichtbar, wie schon 2000 und 2010. Damit entfällt die Darstellung der Wächter am Grab. Ein Engel sagt den Frauen, was sucht er den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Der Auferstehende erscheint im Gegensatz zu 2000 und 2010 nicht. 2010 ist der Hintergrund kurz erschienen und hat gesagt, folget mir nach. Und alle drehten sich um und sind hinter ihm von der Bühne abgegangen. Jetzt erscheint der Auferstandene nicht mehr. Der Engel aber sagt zu den Frauen nochmals, sucht ihn nicht hier, er ist auferstanden. Maria von Magdala greift das Engelwort auf und verkündet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Im Licht, das der Engel trägt, entzündet die hinzugekommenen Jüngerinnen und Jünger ihre Kerzen. Diese zurückhaltende bildliche Inszenierung, die den Charakter des Numinos unbegreiflich Heiligen verdeutlichen will, wird durch die große Ostermusik ausgeglichen. Ja, diese ersetzt weithin die Bilder. Die Gemeinde der Glaubenden bezeugt beim Verlassen der Bühne, der, dessen Sterben wir so dramatisch miterlebt haben, lebt. So verdeutlicht die letzte Szene, was die Theologie sagt. Die Auferstehung, geschichtlich nur am Rande greifbar, ist ein Geheimnis des Glaubens. Und so bleibt am Ende die Bühne leer, aber der Engel hat das Licht auf der Bühne zurückgelassen. Und es leuchtet nur noch das Licht beim großen Auferstehungshymnus. Diese wenigen Hinweise auf die aktuelle Inszenierung mögen deutlich machen, dem Spiel geht es nicht in erster Linie um eine Inszenierung biblischer Berichte und Erzählungen, sondern gleichsam, wir haben es schon gehört, als ein fünftes Evangelium, um die Vermittlung wichtiger, die Gegenwart tangierender christlicher Botschaften, ja der christlichen Kernbotschaft selbst, die für alle Menschen gelten soll. Durch Christus werden Leid und Sterben anders einordbar, als man sie rein menschlich einordnen wird. Diese Auferstehung gibt Hoffnung eben auf eine eigene Auferstehung, ein immer wieder Auferstehen, Hoffnung auf eine bleibende Zukunft. Ich komme zum Schluss. Mit großem Engagement haben die Oberammergauer wie in den Jahrzehnten zuvor das Passionsspiel des Jahres 22 angepackt. Sie fühlen sich in der Pflicht, das Gelübde der Vorfahren in einer Weise einzulösen, die dem Sinn des damaligen Versprechens entspricht, nämlich die Zuversicht und den Glauben an eine bleibende Zukunft zu bestärken. Das Spiel ist also mitnichten ein museales Volkstheater. Es ist ein Theater des Volkes für das Volk, das Hoffnung vermitteln möchte. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.